Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Frauen, die sich stark machen für mehr Frauen in Leitungsämtern der evangelischen Landeskirche. Ehemalige Grenzer an der innerdeutschen Grenze, die einst aufeinander hätten schießen müssen. Leihmutterschaft und Abtreibungsgesetz, was sind die ethischen Knackpunkte? Darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde und zuerst schauen wir auf das, was das evangelische Kirchenparlament in Bayern, die Bayerische Landessynode, die in Coburg getagt hat, zum Thema Klima und Nachhaltigkeit beschlossen hat. Für die eigenen Kirchengemeinden, diakonischen Einrichtungen und Ländereien. Demnach sollen bis Ende 2035 die Emissionen um 90% Zustand heute reduziert werden. Bis 2045 will die Kirche treibhausgasneutral sein. Ein ambitionierter Plan, der für die Gemeinden zur Mammutaufgabe werden dürfte. Jasper Riemann hat die evangelische Landessynode für uns beobachtet.
Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, im Kongresszentrum in Coburg.
Von 81 abgegebenen Stimmen haben 80 mit Ja gestimmt und eine Enthaltung. Damit ist das Klimaschutzgesetz und der Klimaschutzfahrplan der ELKB verabschiedet und kann in Kraft treten. Herzlichen Dank.
Schon diesen Juli soll das Klimaschutzgesetz in der Bayerischen Landeskirche in Kraft treten. Das Ziel der Protestanten: bis Ende 2035 sollen die Treibhausgasemissionen von allen Einrichtungen, Gemeinden und Dekanaten runter auf 10% im Vergleich zum Anfang 2023. Und bis 2045 will die evangelische Landeskirche in Bayern komplett klimaneutral sein. Damit folgt sie dem Zeitplan, den die EKD für ihre Gliedkirchen vorgegeben hat. Der Umweltbeauftragte der Bayerischen Landeskirche, Wolfgang Schirger, ist begeistert.
Es ist auf jeden Fall ein Meilenstein, weil eben jetzt wirklich deutlich wird, Schöpfungsverantwortung ist eine zentrale Aufgabe der Kirche im 21. Jahrhundert.
Klimaschutz soll nicht mehr wie bislang in der Kirche freiwillig sein, sondern Pflicht. Deswegen Klimaschutzgesetz. Gleichzeitig schränkt der Umweltbeauftragte Schirger ein:
Wir haben bis jetzt keine Sanktionen vorgesehen, weil wir erstmal motivieren möchten und sagen, es ist wirklich auch eine Chance, weil uns sonst eben die Energiekosten davonlaufen, gerade wenn wir sehen, dass die CO2-Abgabe eben deutlich steigen wird in den nächsten Jahren.
Nichts tun ist teurer, das ist das Motto. Und so dürfen Gemeinden in Zukunft keine neuen Heizungen mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas einbauen. In den nächsten gut 2 Jahrzehnten sollen alle fossilen Heizungen ausgetauscht werden. Zudem sind Dienstreisen mit Pkw mit fossiler Verbrennertechnik bis auf Ausnahmen verboten, genauso wie Kurzstreckenflüge. Und alle Gemeinden müssen eine jährliche Treibhausgasbilanz erstellen. Der Klimaforscher Harald Kunstmann von der Uni Augsburg hält die Maßnahmen für ambitioniert.
Und die Stärke liegt auch darin, dass es einen klaren Fahrplan gibt. Es stehen also ganz klare Termine drin und Verantwortlichkeiten, was von wem bis wann in die Wege zu leiten ist. Und in dieser Kombination empfinde ich das als ein sehr starkes Konzept, was hoffentlich auch Signalwirkung hat auf weitere große Einrichtungen, inklusive eventuell auch der Diakonie.
Kunstmann, der in Murnau auch im evangelischen Kirchenvorstand ist, meint den Klimaschutzfahrplan, der zusätzlich zum Gesetz verabschiedet wurde. Dieser Fahrplan kann mit der Zeit angepasst werden, zum Beispiel wenn es neue Technologien gibt.
Es wird mit Sicherheit noch in den Gemeinden Überzeugungsarbeit geleistet werden müssen, weil mit Sicherheit eben auch Bedenken da sind, wie das zu schaffen ist.
Denn das alles kostet, während Kirchensteuereinnahmen ja sinken, eine ganze Menge Geld. Der Leiter vom Finanzausschuss der Landeskirche, Joachim Pietzka, spricht von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag bis 2035.
Das kann nur daher kommen, dass wir ansonsten eben weniger ausgeben. Das ist die einzige Möglichkeit.
Und wo genau wird da gespart werden?
Da werden Vorschläge erarbeitet. Soweit sind wir noch nicht, leider muss ich sagen.
Pietzka sagt, vor allem auf die Gemeinden kommen Kosten zu. Entscheidend für den Weg zur Klimaneutralität sind die Kirchengebäude. Doch alle Gemeinde- und Pfarrhäuser klimagerecht umzubauen, das wäre viel zu teuer, zumal die Kirche massiv Mitglieder verliert. Heißt, die Anforderungen aus dem Klimaschutzgesetz dürften sich nur erfüllen lassen, wenn sich die Kirche von Gebäuden trennt oder zumindest nicht mehr für eigene Zwecke nutzt. Das könnte die Hälfte aller Gebäude betreffen, 50%. Denn ein Sprecher der Landeskirche schreibt auf Anfrage, es sei Konsens, dass sich die Landeskirche bis in rund 20 Jahren nur noch leisten könne, die Hälfte der 2018 erfassten Gebäude zu unterhalten. Das wären rund 3.000 von insgesamt 6.000 Gebäuden. Und das stellt die Gemeinden vor Ort noch einmal vor ganz andere Herausforderungen. Was es bedeutet, sich von einem Gebäude zu trennen, weiß Doris Sperber-Hartmann, Dekanin in Augsburg und Pfarrerin in der Stadt Königsbrunn. Die Gemeinde hat einen Standort aufgegeben. Es wäre zu teuer gewesen, den modernen Bau aus den 80er Jahren komplett zu sanieren, sagt Sperber-Hartmann.
Es bedeutet erstmal auch Abschied, diesen Schmerz wahrnehmen, denke ich. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Befreiungsschlag von Lasten und Verpflichtungen, die man mit sich rumschleppt und manchmal auch das Handeln richtig erschweren.
Und so sieht die Kirche das alles auch als Chance, sich auf weniger Standorte zu konzentrieren und die verbliebenen Häuser klimaneutral umzubauen.
Die Kriegslogik hat uns wieder eingeholt. Zum Beispiel, wenn der französische Präsident Emmanuel Macron über Europa spricht, wie vergangene Woche an der Pariser Sorbonne. Da steht so ein Denken wieder ganz oben. Verteidigung, Militär, Freund, Feind, sogar implizit Ost-West. Deutschland war bekanntlich einst an der kalten Frontlinie zwischen Ost und West. Und aus den einstigen Feinden sind nun wieder Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden, sprich einfach Menschen. Irene Esmann war in Oberfranken bei einem Stammtisch ehemaliger Grenzsoldaten und Grenzpolizisten, die an der innerdeutschen Grenze eingesetzt waren. Blick zurück, ohne Zorn, oder was kann man dafür für den Frieden lernen?
Den 2. Mai 1969 hat Günther Heinze nie mehr vergessen. Es war der Tag seiner Einberufung als Wehrpflichtiger bei der NVA, bei der Nationalen Volksarmee der DDR.
Ich hatte meinen Koffer alles fertig, habe den hinterm Zaun gestellt bei mir daheim. Wir waren mal auf dem Nachbardorf, waren noch mal ein bisschen weg. Und dann hatte ich Taxi bestellt, für kurz 23 Uhr. Und wo ich das Taxi kam und ich wollte den Koffer nehmen, kam mein Vater noch mal zu mir. Der meinte, hör her, bevor du gehst, tu mir was in der Hand versprechen. Und dann habe ich das gesagt, was ist denn? Und der sagt, hör her, du kommst wieder, du haust nicht ab. Und du tust niemals auf den Menschen schießen.
Thüringen, wenige hundert Meter entfernt von der einstigen innerdeutschen Grenze. Günther Heinze spaziert um ein längst verlassenes Gebäude herum. Es ist eine ehemalige NVA-Kaserne. In dem langgezogenen Haus mit den heute dunklen Schindeln und eingeschlagenen Fensterscheiben war er damals als Grenzsoldat stationiert.
Das war eine Todeszone, ja. In meiner Zeit waren das richtige Minenfelder, ja, ja, ja. Aber wir haben nie Minen gelegt oder wir haben sowas, sondern da waren Spezialeinheiten. Wir hatten nur die Aufgabe, mit der Waffe Grenzdurchbrüche zu verhindern oder Provokationen, wie sie das immer genannt hatte, Provokationen zu verhindern. Das war unsere Aufgabe als Grenzsoldat. Und naja, wir haben das halt auf unsere Art und Weise gemacht. Ja.
Günther Heinze hatte Glück. Er selbst musste nicht schießen. Doch was, wenn er in diese Situation gekommen wäre? Es sind Fragen wie diese, die die ehemaligen Ostgrenzer bis heute nicht loslassen. Der Kalte Krieg, er war nicht immer kalt. Hunderte Menschen kamen bei Fluchtversuchen aus der DDR ums Leben. Oft ging es aber auch gut aus. 1979 berichtete die Tagesschau von einer spektakulären Flucht.
Die seit vielen Jahren abenteuerlichste Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik ist in der vergangenen Nacht zwei Ehepaaren mit ihren Kindern geglückt. Sie überquerten mit einem selbstgebastelten Heißluftballon unbemerkt die scharf bewachte Grenze.
Einer dieser Ballonflüchtlinge war Günther Wetzel. Jetzt sitzt er in einem rustikalen Wirtshaus in Karlsgrün bei Bad Steben an der thüringisch-bayerischen Grenze. Mit Grenzpolizisten aus dem damaligen Westen, genauso wie mit den ehemaligen Grenzsoldaten aus dem Osten. Auch Günther Heinze ist mit am Tisch. Ballonflüchtling Wetzel sagt,
ich habe da als Flüchtling kein Problem damit, mit denen heute zusammensitzen. Die waren damals Wehrpflichtige. Ja. Grenzer, genau. Die den Befehl hatten, da aufzupassen. Und ich finde es schon schlimm genug, dass junge Leute den Befehl gekriegt haben, auf andere zu schießen. Und ich glaube nicht, dass da einer freiwillig die Absicht gehabt hätte, jemanden zu erschießen.
Die einstigen Klassenfeinde. Heute treffen sie sich regelmäßig zum Grenzerstammtisch. Manche fahren dafür extra mehrere hundert Kilometer. Es scheint ein echtes Bedürfnis zu sein, nicht zu vergessen und gleichzeitig zu verarbeiten, was sie einst, hüben wie drüben, an der Grenze erlebt haben. Peter Richter zum Beispiel hatte damals Dienst an der Grenze, als der Ballon weit oben von der DDR in die BRD fuhr. Sein Glück? Flugobjekte durften nicht abgeschossen werden. Was aber, wenn es doch den Befehl gegeben hätte?
Oh, ich weiß es nicht, was wir gemacht hätten, keine Ahnung. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hättest du geschossen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Du warst so.
Das war halt der Befehl.
Im Nachgang kann ich immer sagen, es war ein Befehl, dass wir es nicht hatten. Aber das ist ja das Problem. Wenn du dort hättest ihn laufen lassen, hättest du nicht geschossen. Haben sie dich am Arsch.
Bei Bier und Spezi sitzen der ehemalige Grenzsoldat Peter Richter und Ballonflüchtling Günther Wetzel heute freundschaftlich beisammen. Und neben ihnen Dutzende andere. Menschen, denen einst eingetrichtert wurde, dass der andere ihr Feind ist. So sehr Feind, dass man sogar in Kauf nahm, diesen zu erschießen.
Der rote Arme.
Sagt der ehemalige Grenzsoldat Günther Heinze. Und seit 2 Jahren, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, seit wir auch in Deutschland über Aufrüstung, Wehrpflicht und Kriegstüchtigkeit diskutieren, kommen bei ihm erst recht wieder viele Erinnerungen, Gedanken und Gefühle hoch.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir sowas nochmal kriegen, dass wir wieder Soldaten brauchen, dass wir in jedem Land wieder sein müssen. Ich verstehe das nicht. Wir haben doch genug hinter uns.
Und in Erinnerung an seinen Vater und an das, was er selbst erlebt hat, ruft Günther Heinze seinen Nachkommen jetzt zu.
Ich kann jetzt, wenn ich von mir ausgehe, meinen Enkel nur eins sagen, zieht keine Uniform an, geht nicht irgendwo hin, wohin geschickt werden. Das ist nicht unser Recht, lasst es gehen. Wenn sich welche pelzen sollen, dann sollen sie das machen. Aber die sollen die kleinen Leute einfach mal in Ruhe lassen.
Ein Beitrag von Irene Essmann war das. Kommendes Jahr gibt es ein Jubiläum. Vor 50 Jahren, 1975 nämlich, führte die evangelisch-lutherische Landeskirche in Bayern die Frauenordination ein. Frauen konnten bis dahin Theologie nur studieren. Den Pfarrberuf ausüben durften sie in Bayern bis 1975 nicht. Inzwischen sind in Deutschland knapp die Hälfte aller evangelischen Pfarrstellen mit Frauen besetzt. In höheren Leitungsämtern der Protestanten in Bayern, da sitzen aber nach wie vor größtenteils Männer. Eine Gruppe junger Theologinnen kritisiert das. Sie hat eine Initiative gestartet und fordert, Leitungspositionen in der Kirche müssen gleichberechtigt besetzt werden. Mehr von Nadja Stempel.
Wir haben unfassbar viele fähige Männer und Frauen in unserer Landeskirche. Und bisher ist es leider noch so, dass Frauen strukturell in manchen Dingen benachteiligt sind. Und ich bin absolut kein Verfechter von Frauenquote. Jedes Mal, wenn ich das Wort höre, dann denke ich mir, oh. Dennoch denke ich, dass eine Frauenquote hier ein Instrument sein kann, um Prozesse anzuregen.
Tia Pelz ist Pfarrerin in einer Nürnberger Gemeinde. Mit 3 Kolleginnen hat sie jüngst für Aufmerksamkeit im Kirchenkosmos gesorgt. Tia Pelz und ihre Mitstreiterinnen haben Unterschriften gesammelt für eine paritätische Besetzung des Landeskirchenrats. Also für gleich viele Frauen wie Männer auf der höchsten Führungsebene der evangelischen Kirche in Bayern. Dem bayerischen Landesbischof und der Nürnberger Regionalbischöfin haben Tia Pelz und ihre Mitstreiterinnen je eine kleine Kiste überreicht. Sie nennen sie Countdown-Boxen. Die Kästchen besitzen ein Zahlenschloss, das erst geöffnet werden kann, wenn die Posten im Landeskirchenrat zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sind. Was sich in dem Kästchen befindet, ein Geschenk, eine Belohnung, ein Schatz? Das bleibt abzuwarten. Aktuell sitzen in einem der höchsten Ämter der Landeskirche 3 Frauen neben 9 Männern. Doch die Amtszeiten dieser 3 Frauen, die Regionalbischöfinnen von Ansbach, Bayreuth und Nürnberg, enden in absehbarer Zeit.
Unsere Befürchtung ist, dass ohne Frauenquote es weiter so geht wie in den letzten 30 Jahren, dass man zwar sagt, ja Mensch, wäre schön, wenn Frauen sich bewerben, aber wenn sich keine bewirbt, dann geht man halt den leichteren Weg und nimmt eben die Männer, die sich beworben haben.
Elisabeth Hahn von Weyern ist eine der Frauen, die es in der evangelischen Kirche bis ganz nach oben geschafft hat. Die Nürnberger Regionalbischöfin unterstützt zwar das Anliegen der jungen Theologinnen, als Oberkirchenrätin spricht sie sich allerdings auch ganz klar gegen Vorgaben für einen bestimmten Frauenanteil aus.
Ich halte eine Frauenquote für nicht sinnvoll und auch nicht für nötig, weil ich glaube, wir sind gut unterwegs. Bezogen auch auf alle Leitungsaufgaben in der Landeskirche. Ich kann es einfach für meinen eigenen Kirchenkreis sagen. Da ist es zum Beispiel so, dass ab 1.9. mehr Frauen als Männer in der Leitungsposition als Dekane und als Dekaninnen sind.
Bayernweit liegt der Frauenanteil auf der Dekanatsebene, also auf der mittleren Leitungsebene, laut Landeskirche bei 28%. Für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Dienst gibt es seit längerem schon ein Gesetz, das größere Unternehmen zu einem Frauenanteil in den Aufsichtsräten von mindestens 30% verpflichtet. In den Führungsetagen im öffentlichen Dienst soll es bis Ende nächstes Jahr eine Parität geben, also genauso viele Frauen wie Männer. Für die Kirchen, einen der größten Arbeitgeber Deutschlands, gilt dieses Gesetz nicht. Tia Pelz und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind nicht die Ersten, die eine sogenannte geschlechtergerechte Besetzung von Führungsposten fordern. Auf Ebene der evangelischen Kirche in Deutschland hat eine Initiative vor gut 10 Jahren eine Frauenquote durchsetzen können. Eine der Mitinitiatorinnen, die bayerische Pfarrerin Jacqueline Barrow-Volk.
So wie ich jetzt ganz, ganz viele Leitungspersonen jetzt in der Landeskirche kenne, die wollen das schon auch. Aber irgendwie sind dann immer 1000 andere Themen, die einen dann belagern, verstehe ich ja auch ein bisschen. Aber hier muss man jetzt konkret werden.
Einer der nächsten Schritte, die Tia Pelz und ihre Mitstreiterinnen nun gehen wollen, die zukünftige Landessynode für das Thema zu gewinnen. Denn das Parlament der evangelischen Landeskirche ist eines der entscheidenden Gremien, wenn es um die Einführung einer Frauenquote geht. Und im nächsten Jahr wird es neu gewählt.
Montag vor einer Woche hat eine von der Ampelregierung eingesetzte Kommission ihre Empfehlungen zur Regelung von Abtreibung, Eizellspende und Leihmutterschaft vorgestellt. Diese Kommission plädiert für deutlich mehr Liberalisierung. Den Kirchen, besonders der katholischen Kirche, geht das allerdings vielfach zu weit. Irene Essmann hat mit Ethikern über die Knackpunkte gesprochen.
Die erste Streitfrage ist: Soll Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft legalisiert werden?
Aktuell gilt ein lange ausgehandelter und in § 218 festgeschriebener Kompromiss. Bis zur 12. Woche wird Abtreibung strafrechtlich nicht verfolgt, sofern die schwangere Frau ein Beratungsangebot wahrgenommen hat. Grundsätzlich aber ist ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig. Frauke Brosius-Gersdorf von der Expertenkommission der Bundesregierung kommt jetzt zu dem Schluss:
Und da ist unsere Empfehlung, von dieser Rechtswidrigkeit abzurücken und den Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase der Schwangerschaft als rechtmäßig zu kennzeichnen. Das ist auch nicht einfach eine Formalie, sondern Sie können sich vorstellen, dass es für die betroffenen Frauen einen großen Unterschied macht, ob das, was sie tun, Unrecht ist oder Recht.
Der ethische Knackpunkt hier ist die Frage nach dem Schutz und der Würde menschlichen Lebens. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und selbst Medizinethikerin, sagt:
Wir vertreten, dass menschliche Würde von Anfang an besteht. Die Empfehlung der Kommission kommt quasi einer Fristenlösung gleich. Das halten wir für nicht akzeptabel, weil wir die Würde des Embryos in den ersten Wochen nicht ausreichend gewürdigt sehen.
Der Münchner evangelische Theologe und Ethiker Rainer Anselm gibt zu bedenken: Der bisherige Kompromiss, der auch auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor mehr als 30 Jahren beruht, passe nicht mehr in unsere Zeit.
Ich glaube, das Problem an dem Kompromiss ist, dass er die Perspektive der Schwangeren viel zu wenig in den Blick genommen hat. Und wenn man dieses Urteil sich durchliest von 93, dann redet das in einer Weise über schwangere Frauen, die einfach unserer Selbstwahrnehmung nicht mehr entspricht.
So steht im Verfassungsgerichtsurteil beispielsweise, Zitat: Ein Schutz des Ungeborenen gegenüber seiner Mutter ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich verbietet und ihr damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind auszutragen. Rainer Anselm fordert nun aber nicht eine völlige Legalisierung ohne Rahmenbedingungen. An einer Pflicht zur Beratung etwa würde er festhalten. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe müsse sein, einen neuen Kompromiss zu suchen, der den Schutz menschlichen Lebens berücksichtigt, ohne Frauen zu stigmatisieren, die sich für einen Abbruch entscheiden.
Streitfrage Nummer 2: Soll der Staat die Eizellspende ermöglichen?
Wenn sich eine Frau eine befruchtete Eizelle einer anderen Frau einsetzen lässt, um ein Kind auszutragen, spricht man von einer Eizellspende. In Deutschland ist das im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern verboten. Die Samenspende dagegen ist hierzulande unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Und das ist gewissermaßen der springende Punkt. Nicht leibliche oder geteilte Elternschaft ist gesellschaftlich anerkannt. Es sei Gewohnheit, Sitte und damit Ethos, sagt der evangelische Theologe Rainer Anselm. Kerstin Schlögel-Flierl ist auch Theologin, katholisch sowie Mitglied des Deutschen Ethikrats. Und auch sie kann sich ganz grundsätzlich vorstellen, die Eizellspende als Möglichkeit in der Reproduktionsmedizin zuzulassen. Aber
mir wäre es wichtig, zum Beispiel auch die Empfängerin und deren medizinische Risiken mehr in den Blick zu nehmen. Ich würde auch nochmal die Ausbeutung bei den SpenderInnen in den Blick nehmen wollen. Also da sehe ich noch vieles, was noch gemacht werden kann, bevor es zu einer Legalisierung kommen müsste.
Das höhere medizinische Risiko im Vergleich zur Samenspende? Während der Samen im Körper der Frau ja in jedem Fall nicht dem eigenen Genom entspricht, ist, anders als bei einer klassischen Schwangerschaft, auch das Genom der Eizelle fremd, was ein gewisses medizinisches Risiko für die Frau birgt. Der evangelische Ethiker Rainer Anselm leitet daraus sogar ein ethisches Gebot pro Legalisierung ab.
Weil es uns die Möglichkeit gibt, diese Risiken offen anzusprechen und die entsprechenden Schwangeren auch offen zu begleiten. Es hilft ja nichts, wenn diese Eizellspende im Ausland gemacht wird und dann das verschwiegen wird, weil man Angst hat, sich hier zu offenbaren und dann ein höheres Risiko für das Kind und die Mutter besteht. Aus diesen Gründen würde ich das machen, sozusagen konsequenzialistisch argumentiert, halte ich das für gut.
Streitfrage Nummer 3. Soll Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt sein?
Von Leihmutterschaft spricht man, wenn eine Frau vertraglich geregelt ein Kind für ein anderes Paar austrägt, entweder indem sie sich eine künstlich befruchtete Eizelle oder aber ihre eigene Eizelle mit dem Sperma des künftigen Vaters einsetzen lässt. In Deutschland ist das verboten. Und auch die Expertenkommission ist vergleichsweise zurückhaltend. Medizinethikerin Claudia Wiesemann von der Universität Göttingen erklärt, unter welchen Voraussetzungen sich die Kommission vorstellen kann, dass ein Paar mit unerfülltem Kinderwunsch ganz legal eine Frau engagieren darf, um ein Kind für sie auszutragen.
Wenn schon existierende familiäre oder freundschaftliche Beziehungen bestehen oder aber auch, wenn Personen eine Frau finden, die bereit ist, für sie als Leihmutter zu fungieren, dann aber sollte das im Rahmen einer Vereinbarung geschehen, die klar macht, dass mit der Leihmutterschaft eine Beziehung auch über die Geburt hinaus entsteht. Das Kind hat einen Anspruch darauf, etwas über seinen eigenen Ursprung zu erfahren. Wir wissen aber auch, dass es der Instrumentalisierung der Leihmutter vorbeugt.
Die Augsburger katholische Theologin und Ethikerin Kerstin Schlögel-Flierl sieht, wie übrigens auch bei der Eizellspende, den Knackpunkt in der Kommerzialisierung, Leihmutterschaft als Geschäftsmodell. Das Argument, man könne doch eine Leihmutterschaft ermöglichen, wenn sich eine Frau ohne finanzielle Not als Leihmutter zur Verfügung stellt, einfach aus Nächstenliebe, das teilt sie nicht. Widerspruch vom evangelischen Ethiker Rainer Anselm. Er sagt, wirklich altruistische Leihmutterschaft könne ohnehin nicht verhindert werden und der Staat solle da auch nicht zu sehr hineinregieren. Wann, wie und ob sich die Ampelregierung tatsächlich entscheidet, Abtreibung, Eizellspende und Leihmutterschaft gesetzlich neu zu regeln, das ist offen. Klar ist aber, die Debatte darüber ist wieder da.
Das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth.